Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten. Fire. Bisher bei Vor aller Augen.
Eines muss jedem klar sein, derjenige, der sich kinderpornografisches Material aus dem Netz herunterlädt, der ist dafür verantwortlich, dass auch irgendwo ein Kind missbraucht worden ist, um dieses Material auch herstellen zu können.
Der Kampf gegen Kindesmissbrauch in NRW ist jetzt auf einer Stufe mit der Terrorbekämpfung. Also da sieht man jetzt schon, wie hoch das mittlerweile angesiedelt ist. Und das bedeutet konkret, dass eben die Polizei alle Maßnahmen treffen kann, die sie auch in Terrorfällen treffen kann.
Campingplatz Eichwalde ist
ja. Genau. Obere Dorfstraße 80.
Ja. So. So. Obere.
Anfang Juli 2021 fahre ich mit meiner Kollegin Jana Stegemann durch Ostwestfalen-Lippe. Und wir fahren hier durch Elbringsen. Das liegt mitten im Naturpark Teutoburger Wald, Eggegebirge.
Und jetzt fahren wir gerade am Ortsschild vorbei, Erholungsort Elbringsen. Und es ist wirklich am Ende von NRW. Und wie du ja siehst, auch eine ziemlich verlassene Ecke, aber keine hässliche Ecke eigentlich im Sommer. Also nee. Es ist sehr grün, es ist sehr schön.
Jana ist Landeskorrespondentin für NRW bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr habt sie ja schon in Folge 1 gehört.
Aber so links, rechts halt die Häuser und dann nicht mehr viel danach sozusagen.
Nee, genau, also es gibt eine Straße weg. Und rechts und links sind die Häuser und dann das war's dann, ja.
In Elbringsen selbst gibt es einen Supermarkt, einen Getränkemarkt, ein Restaurant, sagt mir Jana. Und sonst nicht viel. Trotzdem oder gerade deshalb würden einige Menschen hier Urlaub machen, wandern oder reiten. Jana selbst war in den vergangenen beiden Jahren auch öfter hier. Aber eben nur, weil hier auch der Tatort ist, zu dem wir fahren.
Jetzt direkt nach dem Ortsschild eigentlich. Ja.
Wir sind also kurz nach Elbringsen. Und wenn ihr den Namen selbst dabei noch nie gehört habt, müsst ihr euch gar nicht wundern. Die meisten sagen immer nur den Namen des größeren Städtchens, zu dem Elbringsen dazugehört. Das Städtchen hat zwar auch nur rund 10.000 EinwohnerInnen, war 2019 aber deutschlandweit und über Monate in den Schlagzeilen. Elbringsen, das gehört zu Lüchte. Und war der Schauplatz von einem der größten Missbrauchsfälle in Deutschland der letzten Jahre. Und ich will ja zu Beginn dieser Serie wissen, was die Behörden in NRW, aber auch deutschlandweit zum Umdenken gebracht hat. Warum sie sexuelle Gewalt an Kindern viel ernster nehmen als davor. Und dafür muss ich diesen Ort sehen, sagt Jana. Weil der Fall zwar außergewöhnlich ist, der Ort aber überall sein könnte.
So. Guck, und das ist mir auch die ganze Zeit passiert, wenn ich hier war. Ich habe fast immer die Einfahrt verpasst und bin zu weit gefahren.
Er war auch davor nicht groß angeschrieben.
Nee, es ist also überhaupt nicht angeschrieben.
War das also früher anders? Oder?
Nein, man findet diesen Platz nur, wenn man weiß, wo der ist.
Okay.
Also es ist jetzt kein Campingplatz, der exorbitante Werbung macht oder so.
Ihr hört Vor aller Augen. Ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Und das ist Folge 2. Der Campingplatz.
Ja, jetzt hier gegenüber sehen wir das Freibad. Es ist auch heute viel los. Es ist ein ganz kleines Freibad. Also es ist jetzt kein
riesiges Wellnessbad oder so, sondern wir sehen hier.
Der Campingplatz Eichwald, um den es in dieser Folge geht, ist direkt hinter der Ortsausfahrt von Elbringsen. Jana und ich parken einmal über die Straße, nahe an einem kleinen Freibad, in dem sogar einige Kinder schreien und ins Wasser springen. Es ist heiß draußen und eigentlich gibt es im Sommer ja kaum entspanntere Klänge. Aber trotzdem finde ich die Stimmung komisch, weil ich hier bin, um ja das besser zu verstehen, was hier bis vor wenigen Jahren passiert ist. Und gerade diese Idylle soll eine wichtige Rolle bei diesem Horror gespielt haben. Das hat mir Jana schon im Auto gesagt. Dieses Urlaubsgefühl, die Vertrautheit. Wir drehen uns also weg vom Freibad und gehen über die Straße zurück zum Rand des Campingplatzes.
Man konnte mal, wir gehen mal kurz so, vielleicht kann man das sehen, man konnte von der Straße mal den Platz vom Adi, wie ihn alle auf dem Campingplatz auch alle genannt haben, sehen.
Es wirkt jetzt auch nicht nach einem großen Campingplatz, oder?
Ja,
oder
doch,
geht ihr da hinten weiter?
Okay.
Das stimmt. Der Platz ist wirklich größer, als ich erst mal gedacht hatte. Er zieht sich länger nach oben über einen Hügel. In einem Text hat ihn Jana mit KollegInnen mal als ein Dorf beschrieben. Und das trifft's eigentlich ganz gut. Im vorderen Teil in der Mitte steht das Haupthaus. Daneben ein Sanitärgebäude mit Toiletten und Duschen. Es gibt einen kleinen Spielplatz. Von einer Art Hauptstraße führen dann kleine Wege nach oben und nach unten. Es gibt zentralere Parzellen und welche am Rand. Und die von euch, die schon mal campen waren, wissen, was ich damit meine. Und wie nett die Stimmung auf so einem Platz eigentlich sein kann, wenn er voller Leben ist.
Also vor allem, das sind jetzt keine Leute, die weit anreisen, sondern es sind vor allem Leute, die aus der näheren Umgebung kommen. Also teilweise auch aus dem Nachbarort oder aus Lüchte selbst. Also das sind vor allem Dauercamper, die schon immer hier hinfahren. Und ganz oft war das auch generationenübergreifend. Also dass die Mutter war schon, die Eltern waren schon da, dann hat die Tochter den Platz übernommen. Der Cousin kam noch hinzu, dann hat sich ein Onkel eine Parzelle gekauft. Also das war schon viel so Familien, wo der Platz auch vererbt wurde.
Auf manchen der Parzellen sieht man auch, wie viel Arbeit da reinfließt. Die haben perfekt gepflegte kleine Vorgärten, aufgeschütteten Kies, zurechtgemachte Sitzgarnituren. Auf anderen stehen alte Hütten oder Wohnwegen, die aussehen, als wären sie seit Jahren nicht mehr benutzt worden, mit hohem Gras rundherum. Obwohl wir im Juli da sind, sind insgesamt wenige Menschen da. Und immer weniger, sobald man am Spielplatz vorbei ist und weiter nach unten geht. Man kommt dort in einen schattigeren Teil. Die hohen Bäume sind auch ein guter Sichtschutz zur Straße. Und hier, also wirklich im untersten Teil, ist eine größere Parzelle frei. Jana hat sie noch bebaut gesehen.
Sozusagen, was war die Grundstruktur? Was stand hier?
Die Grundstruktur waren zwei Campingwagen, ein Vorzelt, eine Küche, ein Badezimmer und dann drumherum so kleine Verschläge, Holzverschläge, noch ein Vorzelt, also alles Mögliche. Eine kleine Gartenhütte und es hing ein Windspiel da und Spielzeuge lagen auf dem Boden und ein Trampolin, diese Trampoline, die gerade überall sind, diese mit dem, wie heißen die denn, diese hohen.
Mit so einem Netz ja. Da rundherum.
Also diese großen Trampoline stand da. Ja. Dann hatte der Adi noch einen Campingwagen übernommen von einem Nachbarn. Dann stand sein Auto davor. Also das war schon ein großer Platz.
Mit Adi meint Jana natürlich den Mann, dem die Parzelle früher gehört hat. Er heißt eigentlich Andreas V. Aber hier am Campingplatz hat er eigentlich nur diesen Spitznamen. In allen Geschichten, die Jana hier wiedergibt, ist er immer nur Adi gewesen. Beliebt und bekannt. Und obwohl seine Parzelle ganz unten am Campingplatz war, wo ich's irgendwie dunkel und bedrückend finde, war er ein Fixpunkt im sozialen Leben dort. Und zwar schon lange. Andreas V. kommt nämlich schon in den 80er Jahren aus Duisburg regelmäßig hierher, mit seinen Eltern. Die pachten damals in Lüchte eine Dauerparzelle. Das ist hier auf dem Platz ja eben auch nichts Ungewöhnliches. In den 90ern zieht die ganze Familie dann sogar langfristig auf den Platz. Wegen der guten Luft, wie es heißt. Der Vater von Andreas V. soll Atemwegsprobleme gehabt haben. Die Parzelle am Campingplatz Eichwald ist außerdem nicht teuer. Heute kostet sie gerade einmal 600 Euro im Jahr, Strom und Wasser mit eingerechnet.
Und der Sohn ist dann mitgezogen. Und dann hatten sie zwei Wohnwagen, ein super luxuriöses Vorzelt für 10.000 Mark. Daran erinnern sich alle, dass das damals so teuer und luxuriös war. Und in dem einen Wohnwagen hat der Sohn gewohnt und in dem anderen Wohnwagen die beiden Eltern.
Die Familie ist am Campingplatz immer schon sehr gut integriert. Das haben Jana andere Dauercamper erzählt. Und auch der Besitzer des Platzes.
Wir wissen, dass seine Mutter, Mama Else, sehr, sehr beliebt war. Dass sie auf dem Campingplatz so die gute Seele war, dass bei ihr Spaghetti Bolognese gab und Stockbrot und dass viele Kinder zu Besuch waren. Und das war natürlich für ihn auch Tarnung.
Andreas V. lebt zuerst hauptsächlich vom Geld seiner Eltern, macht hier und da Gelegenheitsjobs. Eine Zeit lang arbeitet er angeblich an einem Hochofen in Duisburg. Nach einer missglückten Fußoperation kann er das aber nicht mehr. Er bekommt teils starkes Übergewicht und ist gesundheitlich weiter eingeschränkt. Nachdem seine Eltern sterben, lebt er alleine weiter auf der Parzelle.
Ist es nach und nach irgendwie verkommen? Es wurde auch immer mehr dran gebaut. Es war ja wirklich so ganz verwinkelt und verschachtelt und es war überhaupt nicht mehr offen, sodass man überhaupt nicht mehr wusste, wo ist eigentlich der Eingang und was verbirgt sich eigentlich dahinter.
Wie schon gesagt, als Jana und ich da sind, sieht man davon nichts mehr. An der Stelle, an der früher Andreas V. gelebt hat, ist jetzt nur noch eine gut gemähte Wiese. Am Platz daneben ist aber noch eine Holzhütte mit kleinen Räumen, wie es von außen aussieht, aus vielen alten Brettern mit blauer Farbe, die abblättert. Und irgendwie stelle ich mir so auch den Verschlag von Andreas V. vor. Aber obwohl der Platz ganz unten am Campingplatz in einer Ecke ist, ist er nicht abgeschieden. Es sind nur ein paar Meter zu den nächsten Parzellen. Da sind wiederum viele kleine Häuschen, die auch jetzt bewohnt sind.
Also Adi war sehr beliebt, der war auf dem Campingplatz eben, die kannten den, der gehörte quasi zum Inventar. Der war sogar kurzzeitig auch mal Platzwart, also natürlich ein 450-Euro-Job oder was es dann war, oder ein Hilfsjob. Aber der hat auch geholfen, der hat Leute unterstützt, die irgendwie stecken geblieben sind. Der hat geholfen beim, was halt anliegt, ne? Wo man Hilfe braucht als Camper, kam er und hat auch geholfen. Der Campingplatzbesitzer kannte ihn eben schon seit 30 Jahren und bei ihm waren auch immer Kinder, immer Mädchen.
Das ist eine Sache, die eigentlich jedem aufgefallen ist. Über die nach 2019 zumindest viele Menschen vom Campingplatz mit Jana gesprochen haben. Dass Andreas V. immer von Kindern umgeben war. Damals denken sie sich aber nichts dabei. Gerade weil es so offen und selbstverständlich ist. Für sie ist Andreas V. damals der gute Onkel, mit dem Kinder einfach Zeit verbringen wollen. Seit 2016 hat er sogar selbst eine Pflegetochter, Lena. Darüber sprechen wir später nochmal genauer. Aber die Kurzform der Geschichte ist, Andreas V. kennt damals die Mutter von Lena. Die ist selbst aus eher schwierigen Verhältnissen, auch immer mal wieder auf dem Campingplatz und bekommt mit 16 Lena. Weil sie selbst überfordert ist, kümmert er sich oft um Lena. Als sie dann 5 Jahre alt ist, schlägt ihre Mutter Andreas V. als Pflegevater vor. Und das Jugendamt sagt ja. Ab dann läuft Lena natürlich auch am Platz herum und alle kennen sie. Und Andreas V. lädt für Lena Kinder und oft auch andere Eltern ein. Er organisiert gemeinsame Aktivitäten, hat ein Pferd am Reiterhof gegenüber. Es muss auf die anderen Dauercamper so gewirkt haben, als hätte er nahtlos von seiner Mutter übernommen, die noch die gute Seele auf dem Platz war, mit Lagerfeuer und Stockbrot.
Ja, er hat das total ausgenutzt, dass alle ihm vertraut haben, dass alle seine Mutter noch kannten, dass alle wussten, bei denen ist es wird ein netter Abend, ist ein gutes Gefühl, warum sollte man ihm nicht vertrauen? Er war schon immer da.
Und dann kommt das raus, wovon alle sagen werden, sie hätten es nie für möglich gehalten. Am 30. Januar 2019 gibt es in Detmold eine Pressekonferenz. Und als erstes spricht Achim Tietz.
Ja, ich bin hier seit dem Jahr 2018 Leiter des Kriminalkommissariates 1. Im KK1 im Kreis Lippe werden zentral auch die Sexualdelikte bearbeitet. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung meiner Dienststelle.
Er wirkt ziemlich angespannt. Er sagt da nichts leichtfertig. Es ist, das sieht man, kein gewöhnlicher Fall für ihn.
Das hat mich dann veranlasst, zeitnah in Absprache mit meinen Vorgesetzten eine Ermittlungskommission einzurichten. Das ist eine völlig übliche Vorgehensweise, wenn man erkennt, dass ein Fall einfach von der Wirkung, von dem Umfang der Ermittlungen, von anzunehmenden weiteren Ermittlungen und Auswertungen von möglichen Beweismitteln derart groß wird, dass das eine einzelne Sachbearbeiterin nicht leisten kann. Wir haben sehr schnell erkannt, dass mehrere Disziplinen hier notwendig sind.
Tietz spricht da über den Fall von Andreas V. Er erzählt, dass Andreas V. angezeigt wurde, dass er einige Wochen später verhaftet wurde und jetzt in U-Haft sitzt. Es geht um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs.
Ich habe das zufällig erfahren, als ich den Fernseher eingeschaltet habe. Dann war da diese Pressekonferenz.
Ihr hört ja die Stimme einer Kollegin von uns, aber sie spricht Töne aus einem Interview nach, das Jana und ich kurz vor unserem Besuch auf dem Campingplatz geführt haben. Mit einer Frau Mitte, Ende 30, einer alleinerziehenden Mutter einer kleinen Tochter aus dem benachbarten Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen. Mehr wollen wir hier gar nicht sagen, um die Frau zu schützen. Das ist auch der Grund, warum wir ihre Aussagen nachsprechen und sie nicht im Originalton vorspielen. Aber sie ist die Frau, die Andreas V. damals angezeigt hat. Sie war Wochen vorher zur Polizei gegangen. Sie wurde da auch ernst genommen, sagt sie uns. Sie ist dann aber trotzdem überrascht, als es auf einmal diese große Pressekonferenz gibt. Und um die Ereignisse besser zu verstehen, gehen wir hier zuerst auch nochmal einen Schritt zurück. An den Punkt, an dem diese Mutter Andreas V. kennenlernt. Im Sommer 2018.
Das war der Geburtstag von einer Freundin von meiner Tochter. Also wurde sie da eingeladen. Und da war auch das Mädchen.
Das Mädchen, das ist eben die Pflegetochter von Andreas V., die seit 2016 bei ihm am Campingplatz wohnt.
Also da waren auch das Mädchen und er. Und meine Tochter und sie haben sich da kennengelernt. Dann hat auch Andreas V. selber uns angesprochen. Ja, wir könnten ja auch zusammen was machen. Also du kannst ja auch mal zu uns kommen und wir können irgendwo hinreisen.
Ihre Tochter, die wir hier Lisa nennen, ist damals 9 Jahre alt. Die Pflegetochter von Andreas V., Lena, ist 7. Sie verstehen sich gut und freunden sich an. Und sie treffen sich danach auch wirklich zu gemeinsamen Ausflügen. Sie gehen zum Beispiel in einen kleinen Freizeitpark ganz in der Nähe an einem See. Andreas V. kennt da wen und kann sie beide umsonst reinbringen, erzählt uns die Mutter. Und Schritt für Schritt gelingt es Andreas V. so, Vertrauen aufzubauen. Als die Mutter dann kurz vor den Sommerferien 2018 umziehen muss, bietet er seine Hilfe an.
Ich war ja auch mit dem Umzug beschäftigt und da hat er mir angeboten, ja, deine Tochter kann ja auch bei uns mal übernachten. Ich habe mir da nichts gedacht und es war für mich entlastend, da besser zu Rande zu kommen. Da habe ich das erlaubt.
Lisa ist da gleich mehrere Tage bei Andreas V. Und es sieht von außen auch so aus, als würde alles gut funktionieren. Die Mutter kennt Andreas V. ja von gemeinsamen Unternehmungen. Da ist er immer total nett zu den Kindern, richtig fürsorglich. Er spielt mit ihnen und kümmert sich um alles. Und Lisa ist gerne bei ihrer Freundin auf dem Campingplatz.
Sie hat nichts gesagt. Und dann wurde das nochmal irgendwie angeboten mit dem Campingplatz. Also ein paar Tage danach, dass sie da wieder hingeht zum Übernachten. Und ja, und dann diesmal, bevor sie hingebracht wurde, also als sie in der Wohnung war, hat sie angefangen dann so zu weinen und mir sowas gesagt. Er hat ihr was angetan. Das war für mich so ein Schock, als sie das gesagt hat. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe bei ihm angerufen und dann hat er erst mal geschwiegen.
Die Mutter hat an den Stellen im Interview immer wieder stark geschluckt beim Sprechen. Sie hat dann längere Pausen gemacht, Sätze nicht zum Ende gebracht. Man hat gemerkt, wie sehr sie immer noch damit kämpft, was damals passiert ist.
Sie hat immer nur Einzelheiten erzählt. Ich habe auch nicht mehr gefragt, weil ich das zu schlimm fand. Das zu fragen, was genau. Aber sie hat selber ab und zu mal was gesagt. So habe ich dann Neues erfahren.
In der Anklage gegen Andreas V., die wir einsehen konnten, kann man nachvollziehen, was Lisa durchgemacht hat, weil sie es der Polizei eben schon ausführlicher erzählen musste. Schon in der ersten Nacht fordert Andreas V. sie auf, in sein Bett zu kommen und wird sexuell übergriffig, wie es da steht. Das passiert dann mehrmals über die folgenden Tage. Zum Beispiel auch mal auf zwei Autofahrten, ohne jetzt weitere Details zu nennen. Das alles weiß die Mutter aber eben noch nicht so genau, als sie Andreas V. dann anruft.
Ich weiß nicht, was ich ihm gesagt habe. Also auf jeden Fall habe ich ihn darauf angesprochen und da meinte er erst, er hat nichts gemacht. Dann hat er kurz geschwiegen und meinte, ich komme in 2 Tagen und wir reden darüber.
Und Andreas V., der steht dann auch wirklich 2 Tage später vor ihrer Tür. Er hat sogar seine Pflegetochter zum Treffen mitgenommen. Ob er das macht, um sich irgendwie zu schützen oder weil er sich wirklich so in Sicherheit wägt, ist schwer zu sagen.
Und dann hat er gesagt, ja, ich mache das. Das ist ja auch ganz normal. So sind wir geboren worden, hat er gesagt.
Die Mutter ist im ersten Moment so fassungslos darüber, dass sie noch gar nichts unternimmt. Also klar, sie lässt ihr Kind nicht mehr in die Nähe von diesem Campingplatz oder auch zur Pflegetochter von Andreas V. Sie könnte auch zur Polizei gehen, das hat sie im Hinterkopf. Aber sie hat auch Angst, dass ihr niemand glaubt und vor Andreas V.
Weil er meinte, also er hat schon Drohungen gemacht und gesagt, wenn da was kommt, dann wird was passieren. Irgendwie so. Er hat schon Drohungen gemacht. Und ich hatte auch Angst, weil er wusste, in welche Schule meine Tochter geht.
Sie geht also fürs Erste nicht zur Polizei. Und das liegt eben auch daran, dass sie zu dem Zeitpunkt noch so wenige Details kennt. Sie versucht also, so gut es geht, weiterzumachen. Aber ihr fällt auf, dass sich ihr Kind verändert. Lisa kann nur noch mit Licht einschlafen. Sie bekommt Probleme in der Schule. Ihre Noten verschlechtern sich. So sehr, dass ein Lehrer vorschlägt, sie in die Sonderschule zu schicken. Das erzählt uns die Mutter. Sie macht sich also Sorgen und spricht mit einem Anwalt darüber. Roman von Alvensleben. Das ist ein alter Bekannter von ihr. Und er hilft erstmal nur dabei, dass Lisa die Schule wechseln kann. Und als das klappt, verändert sich auch für die Mutter was.
Es hat ja mit dem Schulwechsel geklappt. Ja, und dann habe ich meine Angst überwunden. Das hat alles so 3 Monate gedauert, aber ich habe mit meiner Freundin darüber geredet und wir sind zusammen dann zur Polizei hingegangen und haben die Anzeige gemacht.
Der Polizist glaubt ihr direkt, nimmt sie ernst und sagt ihr, dass sie Andreas V. auch die Pflegetochter wegnehmen werden. Und dann wird der Fall immer größer und größer.
Als die erste Anzeige kam, es war, als würde man eine jahrzehntelange Schweigespirale durchschneiden. Also es war unglaublich, es haben sich immer mehr Eltern und Kinder gemeldet, also vor allem ja Kinder und Frauen, die heute erwachsen sind, die selbst vielleicht junge Mütter sind. Es haben sich immer mehr Leute gemeldet und ja, das war einfach, als hätte es so diesen Knall gegeben, als hätte es diesen Durchbruch gegeben und ja, dann ging es los und dann konnte man es auch nicht mehr aufhalten. Weil dann haben sich so viele Opfer, also so viele mutmaßliche Opfer gemeldet, dass eben der Polizei ja dann relativ schnell klar war, was das für ein riesiger Fall wurde.
Es gibt die erste große Pressekonferenz in Detmold. Die, von der wir vorhin schon kurz gehört haben. Die Mutter sieht. Die da erst so richtig versteht, was sie mit ihrer Anzeige ausgelöst hat. Und es ist die erste Pressekonferenz in dem Fall, zu der Jana damals fährt. Es war ein grauer, nasser Wintertag, sagt sie. Und trotzdem will sich Jana den Campingplatz nach der Pressekonferenz auch selbst ansehen.
Da habe ich direkt geklingelt beim Besitzer. Und der ist rausgekommen, war super schockiert. Ich weiß noch genau, der hat zu mir gesagt, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich kannte den Andreas V. seit 30 Jahren. Meine eigenen Töchter waren bei dem zum Spielen. Er hat sofort seine Töchter angerufen, die sind heute erwachsen, und gefragt, ob denen was passiert ist und denen ist nichts passiert, haben sie ihm gesagt. Er war super schockiert.
Jana hört ähnliche Geschichten von anderen Leuten. Sie hört sich danach mehrmals am Campingplatz um. Mit der Zeit ist das Medieninteresse dann immer größer. Fast jede Woche erfährt man von neuen Opfern.
Leute haben auch mit uns gesprochen, die meisten. Wir hatten dann, also es hieß immer, ja, keiner konnte sich das vorstellen, Adi war beliebt, er hatte immer viele Kinder um sich, ja.
Heute kann man das schwer nachvollziehen, dass sich das keiner vorstellen konnte. Aber natürlich auch, weil wir heute wissen, was da vorgegangen ist. Im September 2019 wird Andreas V. zu 13 Jahren im Gefängnis verurteilt. Für Verbrechen an Mädchen, von denen manche erst 5 Jahre alt waren. Keines war älter als 14. In mehreren hundert Fällen, wie es im Prozess heißt. Alleine seiner Pflegetochter Lena soll Andreas V. in 2,5 Jahren mindestens 132 Mal sexuelle Gewalt angetan haben. Das ist die Zahl, die in den Akten steht. Und damit das deutlich ist, es ist eben eine Mindestanzahl. Das, was nachvollzogen werden kann über Aussagen, Bilder oder Videos. Andere tauchen da vielleicht gar nicht auf. Und ich lasse jetzt wieder Details aus, aber was mich besonders schockiert hat, war die Art, wie er versucht hat, die sexuelle Gewalt in den Alltag von Lena zu integrieren. Beim gemeinsamen Duschen, beim Frühstück, damit Lena womöglich gar nicht darüber nachdenkt. Damit sie vielleicht denkt, das ist normal. Und obwohl Lenas Mutter danach gesagt hat, dass Andreas V. ihr selbst nie etwas angetan hat und dass sie deshalb Vertrauen zu ihm hatte, wissen wir heute was anderes. Nämlich, dass er ihre Schwester missbraucht hat, also Lenas Tante. Und es steht im Raum, dass es noch viel mehr Betroffene geben könnte, als überhaupt im Gerichtsurteil angeführt werden.
Er hat ja nicht also erst mit 50 damit angefangen, sondern der erste Fall in der Anklage ist von 98.
Ja.
Und da haben seine Eltern noch gelebt. Da ist es ein Mädchen gewesen, das war mit ihren Eltern nur hier kurz, also die waren keine Dauercamper. Und sie wollte, dass er ihr ein Mandala ausdruckt. Und dafür sollte sie ihn oral befriedigen und kam dann später zu ihrer Mutter wieder, eine Vierjährige, und hat irgendwie gesagt, Penislecken schmeckt nicht.
Das war eben 1998. Aufgeflogen ist alles aber 20 Jahre später. Und Jana erzählt, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass da noch mehr passiert ist, schon früher. Fälle, die heute verjährt wären, ohne Anzeigen.
Das heißt, mutmaßlich hat Andreas V. seit mehr als 20 Jahren, vielleicht 30 Jahre, hier Kinder missbraucht.
Das ist schon verrückt. Also auch wenn man jetzt hier so durchgeht und dann hört man die Geschichten jetzt, die du erzählst von den Eltern, von den Nachbarn, es ist hier so wahnsinnig eng gestrickt und es gibt so viele Betroffene. Also das ist, es kommen so viele Personen zusammen, die alle mutmaßlich dann, weiß nicht, nichts mitbekommen haben oder eigentlich mitbekommen haben müssen.
Ich musste an dem Punkt wieder an das Dorf denken. Oder besser gesagt, an den Campingplatz als enge soziale Gemeinschaft, die es ja so oder ein bisschen anders auch in Städten überall in Deutschland gibt. In engen Nachbarschaften, in Wohnhäusern, Vereinen, in Familien, in denen überall solche Taten passieren. Und trotzdem wollen nur selten Menschen was davon mitbekommen haben. Wie kann man das erklären? Also auch ganz konkret hier am Campingplatz, dass niemandem etwas aufgefallen sein soll. Dass Nachbarn, die nur wenige Meter entfernt wohnen, nichts hören oder sehen. Dass Eltern ihre Kinder immer wieder zu Andreas V. gelassen haben, zu einem alleinstehenden, arbeitslosen Dauercamper. Und wie konnte er die Fürsorge für ein Pflegekind bekommen?
Im Nachhinein sagen die Leute immer, ja, es ist mir immer schon komisch vorgekommen, dass da ein arbeitsloser Dauercamper ein Mädchen hatte und dass da immer so viele Mädchen waren und was sollte das denn? Aber natürlich hat ja niemand was gemacht. Also die Leute sagen im Nachhinein, es ist ihnen komisch vorgekommen. Viele, vielleicht auch um sich selbst ein bisschen von der Schuld zu befreien, nichts gemacht zu haben, nicht hingesehen zu haben, nicht mal hinterfragt zu haben, warum wohnt da eigentlich ein kleines Pflegemädchen? Also wie kommt das?
Einige Bewohner sagen sogar, dass Lena auf dem Campingplatz erst einmal richtig aufgeblüht ist. Ihre leibliche Mutter muss davor ziemlich überfordert gewesen sein. Wenn sie Lena am Montag in die Kita gebracht hat, hatte die manchmal wohl noch dieselben Windeln an, die sie dort am Freitag bekommen hatte, hat mir Jana erzählt. Da hat man bei Andreas V. und seiner Parzelle vielleicht nicht so genau hingeschaut. Nicht darüber nachgedacht, dass er Lena wie eine Art Lockvogel benutzt, um Kontakt mit anderen Kindern aufzubauen. Und die hat er dann wiederum aufgefordert, ihre Geschwister und Freundinnen einzuladen. So hat er dann immer wieder neue Opfer zu sich auf die Parzelle gelockt. Er hat ihnen Geschenke gemacht, damit sie bleiben, und ihnen gedroht, falls sie was sagen. Das wissen wir heute aus den Akten.
Er hat ja auch ganz viel für die Kinder getan, auch wenn sich das heute ganz komisch anhört. Aber er hat auch ganz viel für die Mütter getan und er hat sich deswegen vor allem alleinerziehende Mütter ausgesucht, weil das natürlich Frauen sind, die eben, wie es ja heißt, alleine die Verantwortung haben für ihre Kinder und deswegen auch vielleicht mal froh sind, wenn ihnen jemand diese Verantwortung auch mal eine Zeit lang abnimmt, und hat dann auch die Wäsche der Mädchen gewaschen.
Andreas V. hat dazu sogar eine Anzeige auf eBay geschaltet. Alleinerziehender Vater sucht Spielkameraden für die Tochter.
Es gab eine Mutter, die hat, als es schon alles aufgeflogen war, immer noch gesagt, ja, aber er war besser organisiert als mein eigener Ehemann. Er hat sich um alles gekümmert, er ist mit den Mädchen zum Shoppen nach Hannover gefahren, hat da irgendwie alles bezahlt. Und es waren Mädchen, das muss man sich überlegen, die kamen vor allem aus eher ärmeren Verhältnissen einfach, also Eltern, die vielleicht nicht so viel Geld hätten, die auch niemals einen Reitunterricht bezahlen können. Und dann kommen die Kinder hier hin und merken, am Tag ist es irgendwie das Paradies. Sie dürfen reiten, sie können Spiele machen, sie fahren in den Freizeitpark, sie sind im Freibad, sie gehen auf Squat-Touren, sie machen alles Mögliche. Und ja, zu welchem Preis?
Zu welchem Preis? Das lässt sich erahnen, wenn man die Prozessakte sieht. In mehreren hundert Fällen steht da, habe sich Andreas V. an Kindern vergangen. Nachdem er verhaftet wird, kommt noch heraus, dass es einen weiteren Missbrauchstäter auf dem Campingplatz gab. Mario S. Er und Andreas V. hatten sich vernetzt, sich Kinder gegenseitig sozusagen vermittelt und über Jahre hinweg sexuell missbraucht. Teils haben sie das Ganze auch noch in Bildern und Videos festgehalten. Im Prozess gegen sie werden am Ende Taten an 32 Opfern verurteilt. Und das alles ist aus dieser ersten Anzeige entstanden, die eine jahrzehntelange Schweigespirale durchschnitten hat, wie Jana das vorhin gesagt hat. Es hat diesen ersten Schritt gebraucht, damit alles auffliegen konnte und damit sich so viele andere noch melden.
Und daraus ist dann eben der Fall Lüchte entstanden.
Das ist Roman von Alvensleben, der Anwalt, der Lisa und ihre Mutter in dem Fall vertreten hat.
Wenn ich das mal so sagen darf, ich bin ganz stolz auf diese Mutter, die wirklich allen Mut zusammengenommen hat und schlussendlich selber dafür gesorgt hat, mit sehr viel Nachdruck auch, weil wir wissen, ja, heute, was da alles schiefgelaufen ist oder schieflaufen sollte.
Und was er mit schieflaufen meint, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Denn nach und nach bekommt der Fall Lüchte auch eine riesige politische Dimension und beschäftigt auch das Innenministerium von NRW.
Ich vorher, dass aus einer Polizeidienststelle ein Koffer, der als mittelgroßer Reisekoffer bezeichnet worden ist, mit CDs verschwindet. Natürlich fragt man sich, wer war da drauf? Und was konnte man da sehen? Und wer hatte ein Interesse, dass das verschwindet?
Vor aller Augen ist ein Fayo Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Produktion und Regie Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoev. Redaktion Fayo, Isabel Lübert-Rhein, Johanna Bowman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo, Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.